Ja, die Sanktionen gegen Russland funktionieren wirklich. Die insgesamt 9 Sanktionspakete der Europäischen Union schwächen nicht nur die russische Wirtschaft, sondern auch das russische Militär und damit die Kriegsaussichten in der Ukraine. Das sagt mein Gast Guntram Wolf, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Wie erfolgreich sind die Sanktionen genau? Was haben sie bislang erreicht und was nicht? Und werden sie wirklich helfen, den Krieg in der Ukraine zu verkürzen oder gar zu beenden? Darum geht es im Gespräch am Wochenende. Ich bin Ruth Kirchner. Schönen guten Tag, Guntram Wolf.
Guten Tag.
Also fast jeden Tag meldet die Ukraine russische Raketenangriffe, oft auf kritische Infrastruktur. Viele Menschen sagen, die harten Sanktionen der EU und anderer Staaten sind weitgehend wirkungslos. Sie sehen das anders. Warum?
Ja, wirkungslos sind sie nicht, denn sie haben tatsächlich eine Auswirkung auf die russische Wirtschaft und auf die russische Kriegswirtschaft auch und insofern auch direkt einen Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Denn Russland ist inzwischen militärisch in einer Situation, dass eben nicht mehr nur aus Lager verschossen wird, sondern tatsächlich die Kriegswirtschaft gebraucht wird, die eigene Produktion an Marschflugkörpern und ähnlichen Kriegsgeräten. Und da haben die Sanktionen auf jeden Fall schon Wirkung.
Gut, wir wollen ein bisschen auf die Gesamtwirkung gucken, also auch auf die russische Wirtschaftsentwicklung. Nun ist ja wichtig bei Sanktionen, mit welcher Zielsetzung sie eigentlich verhängt werden. Und diese Zielsetzung, die hat die EU zumindest relativ klar definiert, oder?
Genau, also die EU, der Rat, der die Sanktionen ja beschlossen hat, hat sehr klar definiert, die Sanktionen sollen die russische Wirtschaft und die russische Kriegskapazitäten schwächen. Da steht nichts von Regimewechsel oder politischer Veränderung. Das wird natürlich in der weiteren Literatur und auch in der öffentlichen Diskussion oft durcheinander gemischt. Aber ich glaube, es muss uns wirklich klar sein, das erste und das primäre Ziel ist zunächst einmal tatsächlich Russland zu schwächen.
Dann lassen Sie uns genau darauf schauen, also auf diese Schwächung. Da muss man ja aber auch konstatieren, trotz der Sanktionen hat Russland im vergangenen Jahr 2022 deutlich mehr aus Öl- und Gasverkäufen eingenommen als im Jahr zuvor. Und diese Einnahmen sind ja ganz entscheidend für die russische Wirtschaft. Der russische Staat hat nach eigenen Angaben seine Einnahmen aus den Öl- und Gasgeschäften um 28% erhöht 2022. Also eine Schwächung ist es nicht wirklich, oder?
Ja, das ist richtig. Sie sprechen sofort den Bereich der Sanktionen an, der am wenigsten effektiv war, beziehungsweise der Bereich, in dem es eigentlich gar keine Sanktionen gab im Jahr 2022. Wir sind in das Jahr 2022 reingegangen mit einer extrem hohen Abhängigkeit an Gas, aber auch Öl und Kohle. Und die EU hat sich sehr schwer getan, der Westen hat sich sehr schwer getan, aber insbesondere die EU hat sich sehr schwer getan, sofort Gas und Öl zu sanktionieren. Eine Gassanktion gibt es bis heute nicht. Was es gibt, ist eine Sanktion Russlands gegenüber Europa. Also nicht wir sanktionieren Putin, sondern Putin sanktioniert uns beim Gas. Die EU und der G7-Gipfel in Elmau haben dann nach langen Ringen im Juli Sanktionen beschlossen, Sanktionen beim Öl. Diese Sanktionen sind erst im Dezember und Anfang dieses Jahres tatsächlich in Kraft getreten.
Welche Auswirkungen wird das denn dann haben für Russland?
Naja, also es geht hier wirklich darum, dass die verfügbaren internationalen Einnahmen in Dollar zurückgehen. Ja? Also Putin hat in der Kriegskasse ein bisschen weniger Dollar. Da muss ich auch nochmal deutlich sagen, es wurde ja teilweise kolportiert, dass diese Dollareinnahmen nicht relevant sein, weil Putin das Geld gar nicht ausgeben könne. Und das halte ich tatsächlich für, das hat, glaube ich, sogar unser Bundeskanzler irgendwann mal gesagt, das halte ich tatsächlich nicht für richtig. Denn diese harten Dollar sind natürlich nicht alle auf Konten, die blockiert sind von SWIFT oder anderen Finanzsanktionen, sondern sie sind tatsächlich auch zugänglich. Und Wladimir Putin nutzt diese Dollar weltweit, um Theater zu machen, um Probleme zu bereiten. Ich habe gerade zum Beispiel gehört, dass Dollar genutzt werden, um Proteste in Moldau zu finanzieren. Ja, das sind die Art und Weise, dass wenn die Dollar diesem Regime zur Verfügung sind, dann werden sie auch irgendwie genutzt werden können.
Nun haben Sie ja selbst gesagt, die Energieexporte, das ist ein gewichtiger Teil der russischen Wirtschaft, aber eben nicht alles. Und Sie sagen, es ist gelungen, die russische Wirtschaft tatsächlich zu schwächen. In welchen Bereichen macht sich das denn bemerkbar?
Ja, wir sehen es in ganz vielen Bereichen. Also erstmal makroökonomisch sehen wir, dass das Bruttoinlandsprodukt geschrumpft ist letztes Jahr. Die exakten Statistiken werden inzwischen von Russland geschönt, aber der IWF schätzt mehrere Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts. Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit, insbesondere die sogenannte Scheinarbeitslosigkeit, massiv nach oben gegangen ist. Wir sehen, dass die Exporte Russlands geschrumpft sind, wenn man den Energiesektor rausnimmt. Wir sehen also insofern da schon eine klare Schwächung der wirtschaftlichen Kraft. Eine Studie der Universität Yale hat gezeigt, dass große internationale Unternehmen, mehr als 1000 große internationale Unternehmen, abgezogen sind aus Russland. Das heißt nicht, dass deren Produktion komplett sofort zusammenbricht, aber es bedeutet eben, dass andere Unternehmer in Russland dann versuchen müssen, diese Produktionskapazitäten irgendwie hochzufahren. Und das ist natürlich ein Effizienzverlust, das ist auch mittelfristig ein Produktivitätsverlust. Da bin ich fest von überzeugt, dass Russland ohne den Zugang auch zu Technologie, zu unternehmerischem Know-how, zu Wissen, das ja in solchen Unternehmenskooperationen sehr stark vertreten ist, tatsächlich auch mittelfristig ein wirtschaftliches Problem hat und Wachstumsproblem hat. Letzter Punkt, den ich auch noch im Allgemeinen erwähnen möchte, ist, es sind sehr, sehr viele kluge Menschen aus Russland ausgewandert im letzten Jahr. Auch nicht alle direkt wegen der Sanktionen, aber wegen der gesamten Kriegssituation, der Unterdrückung, aber eben auch wegen der Sanktionen, denn das tägliche Leben in Russland ist auch wegen der Sanktionen einfach weniger schön geworden und weniger interessant geworden. Es fehlt an vielen westlichen Grundgütern, die man eigentlich für selbstverständlich betrachtet hat, fehlt es eben auch. Und insofern, diese 500.000 kluge Menschen, die das Land verlassen haben, schwächen natürlich auch die russische Volkswirtschaft. Also insofern bin ich davon überzeugt, dass da die Sanktionen tatsächlich eine Wirkung haben, die über die Jahre hinweg größer wird, nicht kleiner.
Die Wirkung der Sanktionen wird größer, sagen Sie, aber die unmittelbare Wirkung ist dann vielleicht nicht ganz so, wie es manche in Deutschland, in Europa, im Westen vielleicht erwartet haben. Zielsetzung der EU-Sanktionen ist ja auch, Russland den Zugang zu kritischen Technologien zu versperren, also Mikrochips, Halbleiter, wichtige Elektronik, kann Russland eben nicht mehr aus dem Westen beziehen. Ist das gelungen in diesem Bereich?
Ich glaube, in dem Bereich sieht man größere Erfolge. Wir sehen nochmal auf den Makrostatistiken, dass letztes Jahr die Exporte nach Russland massiv zusammengebrochen sind, und zwar Exporte aus dem gesamten Westen, aber auch Exporte aus China sind tatsächlich in den ersten Monaten des Krieges enorm gefallen. China hat sich in großen Teilen gerade an Sanktionen im Finanzsystem, aber auch im Technologiesystem gehalten. Große chinesische Unternehmen sind abgezogen aus Russland, einfach deswegen, weil sie den westlichen Markt eben mehr schätzen als diesen doch sehr kleinen russischen Markt. Die chinesischen Exporte nach Russland sind inzwischen wieder nach oben gegangen, aber im ersten halben Jahr sieht man wirklich einen erheblichen Zusammenbruch. Und man hatte dann einiges an Evidenz auch, dass, ich meine, das berühmte Kühlschrankbeispiel, dass also Mikrochips aus Kühlschränken ausgebaut wurden, um dann in Marschflugkörper wieder eingebaut zu werden. Das zeigt also schon, dass es da Friktionen und Schwierigkeiten gab bei der Versorgung mit Hightech-Gütern.
Und weil Sie gerade die Marschflugkörper erwähnten, was heißt denn das dann für Russland? Also ohne Kühlschränke kommt man dann vielleicht noch aus, aber wie genau wirken sich diese Sanktionen dann beispielsweise im Rüstungssektor und auf das russische Militär aus?
Genau, also da glaube ich, sollten wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Russland hat ja den Konflikt mit der Ukraine schon seit einigen Jahren betrieben und seit 2014 gibt es ja schon Sanktionen gegen Russland. Und diese Sanktionen haben von Anfang an bewusst versucht, nicht nur einige Individuen zu betreffen, sondern auch tatsächlich militärische Kapazitäten zu treffen. Und da kann man ein paar Beispiele nennen, wo es tatsächlich Wirkungen hat. Ich erwähne hier zum Beispiel die vier Hubschrauberträger der Mistral-Klasse, die Frankreich nach Russland exportieren wollte. Da gab es schon einen Vertrag, 2011 geschlossen, und dieser Vertrag wurde für null und nichtig erklärt bzw. sanktioniert, sodass diese Hubschrauberträger eben nicht geliefert wurden. Und das ist insofern relevant, als Hubschrauberträger natürlich eine militärische Kapazität sind, um Hafenstädte wie Odessa oder Ähnliches anzugreifen. Und da würde ich sagen, hat man zum Beispiel eine ganz konkrete Wirkung. Ein anderes Beispiel, wenn ich mir noch ein paar Beispiele nennen darf, sind diese Sukhoi Su-57 Tarnkappen-Bomber, deren Produktion enorm sich verlangsamt hat, sodass Russland zu Anfang des Krieges eben nicht 60 von diesen Flugzeugen hatten, wie sie gehofft hatten und geplant hatten, sondern eben nur ein paar. Ich möchte noch erwähnen, ein anderes Beispiel, der T-72-Panzer braucht anscheinend Dinge wie Thales-Wärmebildkameras, aus, glaube ich, Frankreich bestellt werden. Der Kamaz-LKW-Hersteller braucht Bosch Einspritzdüsen. Das sind so ganz konkrete Beispiele. Diese Dinge werden nicht geliefert, und auf einmal stockt es eben bei der Produktion von LKWs, die als Basis fürs russische Militär, auch für militärische Fahrzeuge genutzt werden, oder eben bei den Panzern. Wir sehen gerade im Automobilbereich, um diesen Punkt auch nochmal zu sagen, der Automobilbereich in Russland ist erheblich getroffen. Und natürlich ist der Automobilsektor, gerade solche Kameras, LKWs, sind oft auch tatsächlich Basis, nicht nur eine Basis für ein Militär-LKW, sondern auch für ein gepanzerte Militärfahrzeuge und Ähnliches. Also da glaube ich, kann man schon sehr deutlich sagen, Russlands militärische Kapazitäten wurden massiv eingeschränkt und werden es weiterhin. Und der Kriegsverlauf sähe vielleicht ein bisschen anders sogar aus, wenn diese Sanktionen nicht in Kraft getreten wären.
Das heißt also, die EU hätte in diesem Bereich ihr Ziel, nämlich Russlands Fähigkeiten zur Kriegsführung erheblich einzuschränken, zumindest teilweise erreicht. Kann man denn diese Schwäche bereits sehen, ich sag mal in der Kriegsführung? Oder anders gefragt, wann wird das für Russland zu einem militärischen Problem?
Naja, also ich meine, man sieht es, ist immer schwer sozusagen zu vergleichen, wie wäre es gewesen, wenn Russland vier Hubschrauberträger gehabt hätte. Ja? Hätten sie dann Odessa angegriffen oder früher angegriffen oder anders angegriffen? Also das sind so die Fragen, die man natürlich schwer ganz abstrakt beantworten kann, aber klar ist, Russland hat massive Ausrüstungsprobleme im militärischen Bereich. Sie haben ja diese ganzen neuen Rekruten, die neuen Soldaten nicht eingestellt, sondern eingezogen. Und diese Soldaten sind extrem schlecht ausgerüstet. Sie kriegen teilweise ja noch nicht mal sozusagen moderne Waffen. Alte Kalaschnikows müssen reichen. Sie haben keine guten militärischen Fahrzeuge, in denen sie fahren. Und ja, da würde ich schon sagen, Sanktionen sind ein Teil des Problems der russischen Armee, denn bestimmte Dinge können sie eben nicht produzieren. Russland versucht jetzt natürlich, sich anzupassen und die Militärwirtschaft, Kriegswirtschaft hochzufahren. Aber das geht halt auch alles nicht über Nacht, wie wir ja übrigens auch bei uns merken. Also das, insofern ist das schon, hat das schon Wirkung.
Nun sind Sie Ökonom und kein Militärstratege, das weiß ich. Aber trotzdem, können denn solche Schwächen bei den militärischen Kapazitäten, bei den Rüstungskapazitäten, kann das kriegsentscheidend sein?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen ja, dass Russland enorm hohen, nicht nur Personalverlust, sondern auch Materialverlust hatte in den letzten 10, 11 Monaten. Ja, das sind ja Hunderte bis zu Tausende von Fahrzeugen, die zerstört wurden. Jede Menge Panzer, jede Menge Flugzeuge. Das heißt, Russland braucht jetzt Nachschub. Und dieser Nachschub kommt nicht aus China. Das ist ganz klar. China exportiert keine militärischen Güter. Russland hat sich deswegen an Nordkorea und Iran gewendet. Beide Länder exportieren inzwischen nach Russland, aber beide Länder sind jetzt natürlich nicht vergleichbar mit von der Größe der Kriegswirtschaft dort mit dem, was eigentlich die russische Kriegswirtschaft selber produzieren kann, und schon gar nicht vergleichbar mit der Tiefe der Produktion, die wir im gesamten Westen natürlich haben. Also insofern ist das tatsächlich eine Einschränkung. Sie können das Material nicht ersetzen, so schnell wie es zerbombt wird und zerschossen wird.
Eine Nachfrage zu China. Es gibt seit Jahren eine militärische Zusammenarbeit im Rüstungsbereich zwischen China und Russland. Warum ist es denn dann so, dass die Chinesen trotzdem zögern, da ihren russischen Partnern, will ich mal sagen, zur Seite zu springen?
Ja, China hat Anfang Februar letzten Jahres erklärt, die Freundschaft kenne keine Grenzen, die Freundschaft mit Russland, in einem gemeinsamen Dokument. Wir sehen aber, dass diese Freundschaft eben doch Grenzen kennt. Und eine Grenze ist sicherlich die chinesische Wirtschaft. Die chinesische Wirtschaft hatte letztes Jahr ein sehr schweres Jahr. Insgesamt sehen wir eine Abschwächung in China und das ist innenpolitisch für selbst ein autoritäres Regime wie das chinesische ein Problem. Und die Sanktionen sind da. Sekundärsanktionen würden chinesische Unternehmen treffen. Und auf dem G20-Gipfel in Indonesien, aber auch bei Olaf Scholz Reise in Peking, wurde dem Präsidenten Xi Jinping ja doch sehr deutlich gemacht, dass ein Eingreifen Chinas und eine direkte militärische Unterstützung Chinas tatsächlich zu Konsequenzen führen würde im Handelsbereich, im Technologiebereich, im wirtschaftlichen Austausch mit China. Und China würde da doch einiges dann in Kauf nehmen müssen. Und so wie ich jetzt meine Lesart ist, dass der chinesische Präsident diese direkte Konfrontation in diesem Bereich für Russland in der Ukraine eben nicht bereit ist, in Kauf zu nehmen.
Mhm. Zumal ja dann eben auch die Sekundärsanktionen drohen und das würde China viel mehr treffen. Aber lassen Sie uns nochmal auf die Ukraine schauen. Hier bei uns wird ja sehr intensiv über Waffenlieferungen diskutiert, über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Muss man sich das dann als so eine Art Wettlauf vorstellen? Also wir liefern Waffen an die Ukraine, um sie zu stärken im Kampf gegen Russland und warten gleichzeitig darauf, dass die Sanktionen so wirken, dass sie Russlands militärische Kapazitäten deutlich schwächen?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Die Russen haben jede Menge Menschen, aber diese jungen Soldaten sind katastrophal ausgerüstet. Die Ukraine hat natürlich auch hohen Materialverlust in diesem Krieg, aber vielleicht nicht ganz so hoch wie der russische Materialverlust. Und die Ukraine braucht insofern unsere direkte militärische Unterstützung. Die eigenen Produktionskapazitäten in der Ukraine sind natürlich bei weitem nicht ausreichend. Ohne westliche Waffen könnte die Ukraine diesen Krieg nicht bestehen. Also das ist ganz zentral, dass die Ukraine westliche Waffen bekommt, wenn wir wollen, dass sie diesen Krieg gewinnen. Und ich will das zumindest. Also insofern müssen wir liefern und wir müssen schnell liefern, denn Russland versucht, die eigene Wirtschaft jetzt umzustellen, eine Kriegswirtschaft einzurichten, mehr und mehr Produktion umzuorientieren auf militärische Produktion. Darunter leidet die russische Bevölkerung, aber das russische Militär wird dadurch gestärkt. Und insofern die Sanktionen verlangsamen diese Kapazitäten in Russland, eben Militärgüter zu produzieren.
Aber Sanktionen haben ja dann eher eine mittel- und langfristige Wirkung. Das heißt also letztendlich sind es dann westliche Waffenlieferungen, die entscheidend sind für den Kriegsverlauf.
Ja, also die westlichen Waffen sind absolut zentral. Das sagen wir es mal so. Und die Sanktionen sind aber ein Teil des Gesamtpakets. Also ich würde jetzt nicht auf die Sanktionen verzichten wollen. Im Gegenteil, diese Sanktionen sind auch politisch meiner Meinung nach absolut zentral, um ein deutliches Signal zu senden, nicht nur nach Moskau, sondern man sendet ja auch ein Signal nach China, dass man sich einen Bruch des Völkerrechts in dieser Art und Weise nicht bieten lässt.
Sie hören das Gespräch am Wochenende im rbb24 Inforadio. Heute mit dem Ökonomen Guntram Wolf, Direktor des Thinktanks Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Unser Thema, die Sanktionen gegen Russland. Wir haben jetzt über das Militärische gesprochen, über die allgemeine Schwächung der russischen Wirtschaft. Aber können Sanktionen auch zu einem politischen Kurswechsel führen? Oder ist grundsätzlich die politische Wirkung von Sanktionen eher begrenzt?
Ja, in der Literatur ist diese Frage natürlich heiß diskutiert, in der wissenschaftlichen Literatur. Die Evidenz, dass Sanktionen, Wirtschaftssanktionen zu einem politischen Regimewechsel führen, ist sehr begrenzt. Wir wissen, dass ein Land wie Nordkorea zum Beispiel, das seit Jahrzehnten also wirtschaftliche Sanktionen unter wirtschaftlichen Sanktionen liegt, keinerlei politischen Wandel hat. Ähnliches kann man im Iran mit Abstrichen diskutieren. Aber auch im Iran gibt es vielleicht erste Anzeichen dafür, dass es zumindest zu einem außenpolitischen Kurswechsel damals führte, als es das Abkommen zwischen Iran und der EU gab. Also insofern hat es schon Wirkung, aber ich glaube, wir sollten uns klar machen, in einer militärischen Konfrontation von der jetzigen Art und Weise und in einem Regime, in dem die Informationshoheit komplett aus dem Kreml kontrolliert und gelenkt wird und beherrscht wird, ist es natürlich extrem schwer, tatsächlich politischen Wandel hervorzurufen. Gerade auch in einem Land, und das, glaube ich, muss man auch verstehen, in einem Land, in dem große Teile der Bevölkerung ja traditionell schon immer eigentlich sozusagen nicht selbstständig und eigenständig und demokratisch gelebt haben, sondern immer sehr stark unter der Knute des Kremls waren und unter der Herrschaft des Zaren in Moskau. Ja. Und in so einer Situation ist auch die Informationslage so, dass jetzt ein junger Rekrut oder ein junger oder eine Familie, die weit weg von Moskau ist, am Ende denkt, okay, das ist jetzt das, was von mir gefordert wird, in diesen Krieg zu ziehen und irgendwie das Vaterland mit zu unterstützen. Diese Stimmung kriegen sie mit den Sanktionen nicht weg. Also im Gegenteil, ich glaube, da am Ende ist das so kontrolliert aus dem Kreml, was da ankommt. Und die Fehlinformationen, Falschinformationen, die natürlich auch in Moskau kolportiert werden, die ist ja ganz genau das Gegenteil. Also es wird ja gesagt in den russischen Medien, dass wir hier in Deutschland alle wahnsinnig frieren und ähnlich ist und dass es Lebensmittelknappheit gibt, etc. etc. Also da gibt es ja wirklich einen Informationskrieg und der wird vom Kreml komplett beherrscht.
Und eben wirtschaftliche Kosten führen eben nicht unbedingt zu mehr Druck auf die Herrschenden. Und vielleicht muss man auch konstatieren, die Leidensfähigkeit der Menschen in Russland, ich sag mal, mit Unsicherheiten und wirtschaftlichen Einbußen fertig zu werden, ist dann doch auch relativ hoch.
Ja, ich glaube, die Leidensfähigkeit der Menschen ist in Russland hoch. Sie ist ja, es ist wahrscheinlich überall sehr hoch, wenn es so existenziell wird. Ja? Und die Art und Weise, wie Putin das porträtiert, ist ja wirklich, dass es ein existenzieller Kampf für Russland ist gegen dieses Verbrecherregime, das Naziregime in der Ukraine. So stellt es Putin dar. Und da kommen sie, glaube ich, gegen so eine nationale Stimmung nur sehr schwer mit Sanktionen an, sodass es politischen Wandel wirklich gibt.
Aber wenn man jetzt einmal dann von Russland auf die Lage bei uns guckt, wir diskutieren jetzt seit Monaten über steigende Energiepreise, über Gaspreisbremsen, Entlastungspakete. Viele Menschen haben Angst, ihre Strom- und Heizungsrechnungen nicht mehr bezahlen zu können wegen der steigenden Preise. Ist es richtig zu sagen, letztendlich schaden uns die Sanktionen mindestens genauso viel oder vielleicht sogar mehr als Russland?
Nein, das ist nicht richtig. Die Sanktionen schaden Russland um einiges mehr als uns. Ich glaube, der erste Punkt ist zu sagen, nochmal klar zu machen, die hohen Gaspreise sind nicht ein Resultat unserer Sanktionen, sondern Putin sanktioniert uns. Putin schickt uns nicht das Gas. Insofern ist das also der erste Punkt. Das war nicht unsere Sanktion, sondern Putin möchte uns hier treffen. Der zweite Punkt, warum es wirklich asymmetrisch wirkt und Russland viel stärker betroffen ist, ist, dass Russland ein kleines Land ist, wirtschaftlich relativ unbedeutend aus unserer Perspektive. Aber für Russland ist der Westen natürlich sehr, sehr bedeutend. Also insofern, allein von den Proportionen her, ist die Wirkung der wenn man die sozusagen in Handelsvolumen, Exporte und Importe gleich betroffen wären, dann wäre das für Russland ein richtig dickes Ding, für uns doch sehr klein, weil Russland eben nur ein relativ unbedeutender Handelspartner für uns ist.
Die Sanktionen gegen Russland, sie wirken, sie schwächen die russische Wirtschaft und das russische Militär, sagt Guntram Wolf von der DGAP. Herr Wolf, zusammenfassend die Frage nochmal, können diese Sanktionen also helfen, den Krieg in der Ukraine zu verkürzen oder gar zu beenden?
Meine Antwort ist ja, die Sanktionen haben eine Auswirkung auf die Kriegskraft und auf die Wirtschaftskraft Russlands und insofern auch auf den Kriegsverlauf.
Das war im Gespräch am Wochenende Guntram Wolf. Mein Name ist Ruth Kirchner und ich sage vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Sie können das Gespräch mit Guntram Wolf online nachhören, in der App von rbb24 Inforadio oder in der ARD Audiothek. Sie finden uns in der Rubrik Debatte.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.